Archäologisches Material ist nicht stumm.
Zurück bei der Fakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin noch immer.
Immer noch?
Ja.
Und ich immer noch nicht. Ich habe es immer noch nicht studiert. Ich glaube, das passiert nicht mehr in meiner Lebenszeit.
Seniorstudenten, wir haben sehr viele Seniorstudenten.
Vielleicht komme ich in der
Pension. Also mit 40 dann. Plus
komm ist man
Seniorstudent.
In der Pension, dann in einer Vorlesung. Vielleicht geht es sich noch aus. Cool, dann sehen wir uns bis dorthin. Und willkommen zurück an alle Hörer und Hörerinnen. Wir sind wieder da.
Wir sind wieder da.
Hallo. Ja. Nur mit einer regulären Folge, so wie es hoffentlich viele vermisst haben. Und nicht mit der versprochenen Überraschung. Weil die Überraschung hat was mit dem Wetter auch zu tun gehabt. Nicht direkt, indirekt. Und die letzten paar Wochen hat es dauernd geregnet.
Also man kann sagen, der Mai war genauso wie der April, zumindest in Graz, extrem verregnet, extrem kalt und extrem weh.
Weh beschreibt es sehr gut. Und da hatten wir einfach keine Möglichkeit. Wir haben uns nicht gedacht, dass wir 4 Wochen lang durchgehend keine Möglichkeit haben.
Für die Überraschung.
Für das Projekt, das wir planen. Aber es kommt schon noch. Ich bin davon überzeugt.
Genau, es ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
Richtig. Aber genug von den schiebenden Schafen.
Schon wieder schiebende Schafe. Dabei haben wir heute gar keine Hunden.
Na, diesmal nicht. Wir haben zwar viel Regen gehabt, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir baden.
Ich finde, das ist eine super Idee.
Schon, gell?
Weil baden ist ja dann auch immer ein bisschen warm, das Wasser, nicht so wie der Regen, der runterkommt im Moment, der kalt ist. Aber wir haben uns gedacht, wir schauen einmal so ein bisschen in eine römische Therme. Und
sehr angenehm. Jetzt, wo sie wieder offen haben, schauen wir hin.
Ja, genau.
Hast du die 3Gs? Eins von den 3Gs? Können wir rein?
Ja, also testen sowieso regelmäßig. Und geimpft, erste Impfung durch. Ich bin schon ein bisschen mit einem Chip implantiert vom Herrn Gates. Ja. Deshalb 3G, dreimal Gates.
Okay, den habe ich noch nicht gekannt.
Der sitzt neu, den habe ich gerade erfunden.
Gates, Melinda Gates, Bill Gates
und Baby Gates,
keine Baby Ahnung. Gates, sehr gut.
Aber nein, es könnte ganz gut gehen. Also ab nächster Woche brauche ich dann keinen Test mehr. Dann bin ich zumindest einmal über
sehr schön.
22 Tage.
Sehr schön.
Dass man sich über 22 Tage so freien kann mit der Zeit.
Seltsame Zeit auch. Und wir gehen jetzt, wo fahren wir denn hin?
Also wir fahren nach Rom.
Wir fahren nach Rom, umso schöner, dort ist schön warm und es ist schon verregnet.
Ja, also wir fahren in die ewige Stadt Rom und schauen uns dort mal ein bisschen um, so wie es in Thermen ausschaut, beziehungsweise werden wir uns dann eine Therme ein bisschen genauer anschauen, eine große der Kaiserthermen. Und zuerst werden wir uns mal so ein bisschen drüber unterhalten, wie die Römer überhaupt dazu gekommen sind, dass sie sich so Badeanlagen in so großen Maßstäben hingebaut haben.
Und wieso vor allem, würde mich interessieren.
Ja.
Also so wie ich es mir vorstelle, die einzige römische Therme, die ich mal besucht habe, war nicht in Rom, sondern in Bath.
Ah.
Das ist recht bekannt und deshalb heißt es auch Bath. Man badet Gott dort, hat gern gebadet und ich stelle mir das so vor, man hat dort welche hinbauen können, weil man einfach gutes Wasser irgendwo gehabt hat und germothermal und hin und her, schätze ich jetzt mal. Ist Rom an einer guten Stelle für sowas?
Eigentlich nicht.
Ah, no.
Aber die Römer haben ja nicht nur gute Gebäude gebaut, sondern auch gute Wasserleitungssysteme, die Aquädukte gebaut. Das heißt, sie haben im Prinzip, auch wenn an einem Ort keine gute Wasserversorgung war, so wie in Rom selber, das zwar sehr sumpfig ist, aber halt kein gutes Wasser hat. Und das Meer ist zwar nah, aber das kannst du auch nicht verwenden. Die haben sich das ganze Wasser halt über die Aquädukte nach Rom liefern lassen, teilweise über mehrere Dutzende Kilometer weit. aus den verschiedenen Gebirgen. Also es gibt...
Das haben sie schon sehr gut können. Das ist etwas, das...
Das stimmt. Also so wie in Barth allerdings oder auch in Badenweiler und Baden-Baden in Deutschland, wo man auch noch die schönen Namen Baden drin hat, da gibt es ja Thermalquellen. Das heißt, da haben die Römer diese natürlichen Quellen nutzen können, wo du das Wasser nicht so aufheizen musst. Genau. Da kommt es ja schon ein bisschen wärmer raus.
Da kommt es wärmer raus, so wie ich es verstanden habe damals. Das ist schon jetzt lange Zeit her, bis ich war in dem Museum vor 6, 7 Jahren. Und da haben sie das erklärt, dass es sehr heiß ist und dass sie das irgendwie reguliert haben mit den verschiedenen
Rohrsystemen.
Rohrsystemen.
Ja, die Römer selber haben das Wasser halt in kalt bekommen und das haben sie erst erhitzen müssen. Aber ja, das geht ja alles auch mit der technischen Einrichtung zu dieser Zeit. Aber dass die Römer sich so relativ komplizierte Badeanlagen hinstellen, das ist nichts, was sie selbst entwickelt haben, sondern das haben sie von den Griechen übernommen. Wieder mal. Also fast alles, das gut ist, haben sie von den Griechen oder den Etruskern übernommen. Selbst haben sie dann noch so ein bisschen Verbesserungen hinzugefügt, aber so die Grundideen, die kamen immer von außerhalb. Aber das ist ja das Gute an den Römern, sie saugen das ja ein bisschen wie Schwämme auf, was sie irgendwo finden.
Und optimieren das,
ja, genau.
So wie beim Hausübungen abschreiben damals. Denkt man sich, okay, das ist gut, das nehme ich mir, das lasse ich aus, das schreibe ich anders.
Genau, sehr eklektisch könnte man das auch nennen. Also es gibt im griechischen, hellenistischen Bereich so Bäder ab dem 5., 4. Jahrhundert vor Christus. Wannen gibt es schon vorher für Bäder, aber dass du Wannen in einem größeren Kontext, also einen Raum mit mehreren Wannen füllst und dort warmes Wasser reingibst, das kommt erst in der Zeit auf. Im 5., 4. Jahrhundert, die Römer in Italien haben sich da eher in den Flüssen gebadet. Und in den sogenannten Lavatrine, das sind so kleine Waschräume, die bei ihren Häusern, bei den Küchen angebracht waren. Das ist eher eine ziemlich
Katzenwäsche
gewesen und ein bisschen nicht ganz hygienisch, weil das Wasser war dann schon mit der Zeit braun. Das ist schon ein bisschen abgestanden, also da gab es kein Wasser zu- und Ableitung.
Es war so stehendes Wasser, wo du dich sauber gemacht hast.
Da waren die Griechen dann schon ein bisschen besser für diese Heißwasserbäder. Und es kommt ja das Wort Therme, vom griechischen Wort für Therme, für heiß. Es gibt dann noch einen zweiten Begriff für Bäder, das ist das Balneum oder Balneon aus dem Griechischen. Es gibt da Unterschiede. Es gibt das Balneum ist ein Bad ohne eine Sportstätte dabei und eine Therme hat eine Sportanlage noch dabei, eine Palestra. Das ist der Unterschied eigentlich.
Und was für eine Art Sport?
Schwimmsport?
Also
eine Palestra ist ein offener Sportplatz, könnte man sagen.
Ah, okay.
Für Ringkämpfe, für Boxkämpfe, für Laufen ein bisschen, für Ballspiele.
Okay.
Also es gibt da verschiedene römische Ballspiele, die zum Sport, der ist ein bisschen ähnlich wie Beachvolleyball, wo ein Netz oder Schnur gespannt ist und zwei Dreierteams spielen gegeneinander, ohne dass der Ball halt auf den Boden fällt.
Okay, also ein Freizeitzentrum, könnte man sagen.
Genau, wo man sich zuerst ein bisschen ertüchtigt und dann in das Bad geht. Genau. Das ist eben der große Unterschied zwischen einem Balneum und einer Therme. Also ein Balneum kannst du in einem privaten Kontext haben, aber eine Therme hast du eigentlich immer in einem großen öffentlichen Kontext für viele Besucher.
Und jetzt, wo du das sagst, im großen öffentlichen Kontext, war ja eher eine Freizeitgeschichte. Und wie hat man sich das jetzt gedacht? So, wir brauchen mehr Freizeit und wir sitzen so gern im Wasser. War das der Gedanke? Wieso haben sie Thermen gebaut, wenn sie keine geothermalen Quellen hatten dafür?
Es ist schon ein ziemlicher Aufwand, aber man darf das in der Antike nicht so als Wellness oder als Freizeitbeschäftigung sehen wie bei uns jetzt, sondern es ist andererseits die Möglichkeit, dass die Leute hingehen können für die Körperpflege, weil du kannst ja zum Beispiel zum Arzt dort gehen, du kannst die massieren lassen, es gibt jede Menge Dienstleister in den Thermenbetrieben, du kannst auch Prostituierte treffen.
Okay, und ist auch eine Dienstleistung.
Ein körpernaher Dienstleister.
Das ist essentiell.
Sehr essentiell. Und du kannst aber, das ist der große Unterschied, du gehst auch hin, um zum Beispiel Geschäfte abzuschließen. Du hast es manchmal bei uns in den Filmen, wo sie sich von der Mafia irgendwo in der Sauna treffen. Ja. Also bei Eastern Promises hast du das zum Beispiel. Aber das ist etwas, was du in der römischen Antike auch hast, dass die Patrone dorthin gehen und am Nachmittag treffen, weil man geht am Nachmittag in die Therme.
Schau, okay, das ist eine Nachmittagsbeschäftigung.
Es ist eine Nachmittagsbeschäftigung. Am Abend geht man nicht, da ist es zu. Mhm. Und es gab früher auch die Trennung zwischen, also zu gewissen Zeiten gibt es Trennungen zwischen Männern und Frauen. Die Männer in die Therme dürfen und die Frauen. Und der ursprüngliche Gedanke war, Frauen gehen am Vormittag und die Männer am Nachmittag. Mhm. Aber es hat sich dann im Laufe der Kaiserzeit immer wieder stärker miteinander vermischt, dass auch die Frauen, die am Nachmittag gegangen sind, zu den gleichen Zeiten wie die Männer und aber auch in der Palästra zum Beispiel trainiert haben, also Handeln trainiert und solche Sachen.
Mhm. Cool.
Und da gibt es natürlich dann auch die Meinungen von den Moralisten wie Seneca drüber, dass das ganz, ganz schlecht ist, wenn Männer und Frauen, also leicht bekleidet oder auch nackt, da gibt es auch Diskussionen drüber bei den heutigen Schriftstellern und Wissenschaftlern. Mhm. Ist jetzt alles nackt? Ist es jetzt alles FKK?
Okay.
Oder ist es mit Bekleidung? Da sind sie sich nicht ganz einig, weil es gibt beide Hinweise aus der Antike.
Vielleicht je nach Bart? Vielleicht hat jeder seine eigenen Regeln gehabt?
Möglich, weil so richtige Baderegeln haben sich nicht erhalten. Mhm. Es gibt die Weihinschriften oder die Dedikationsinschriften für die Gebäude. Mhm. Es gibt Pachtverträge aus dem heutigen Spanien, wo drin steht zum Beispiel, wie viel das kostet, wenn du hingehst.
Ein Eintrittspreis.
Mhm. Also man weiß, aus Rom im ersten Jahrhundert nach kostet ein Eintritt in die Therme einen Quadrans.
Und wie viel das ist, könnt ihr dann in unserer letzten Folge nachhören.
Genau. Und für die Frauen ist der Preis doppelt.
Hä? Hey.
Ja.
Wieso? Machen sie doppelt so viel dort oder sind sie doppelt so toll?
Keine Ahnung.
Okay.
Es ist einfach, der Preis ist höher. Spannend. Und das ändert sich dann unter Diokletian, der das Höchstpreisedikt einführt. Der führt dann einen Preis für alle ein und der ist dann viel höher. Das sind dann, glaube ich, 2 Denare gewesen pro Person. Mhm. Wobei dieser Eintrittspreis mit dem 1 Quadrans, das ist nur der Preis, dass du ins Thermengelände kommst. Alles andere, was du drinnen machst, musst du extra zahlen.
Oh mein Gott, okay.
Das heißt, du hast einmal im Apoditerium, im Auskleidebereich, zahlst du am Sklaven auch nochmal 1 Quadrans, dass er auf dein Gewand aufpasst.
Ah, jeder hat seinen eigenen Aufpass.
Nein, es gibt einen Aufpasser für den ganzen Raum.
Für alles,
Raum.
Okay. So wie bei den Garderoben bei Konzerten oder so.
Genau, okay. Genau. Okay. Und dann, wenn du in das Bad selber reingehst, musst du noch extra zahlen. Wenn du eine Massage haben willst, musst du extra zahlen.
Gut, das gibt es in unseren Thermen auch, dass man die Massage eigentlich.
Genau, und wenn du bei uns, kannst ja in den Saunabereich extra gehen.
Genau, ja.
Du zahlst dann auch nochmal extra.
Stimmt.
Aber ja, also du hast dann jede Menge Dienstleistungen, die du dort auch in Anspruch nimmst.
Ja.
Und die sind halt extra zu zahlen, aber es ist alles in einem erschwinglichen Rahmen eigentlich. Mhm.
Vielleicht gönnst du dir an einem Tag mal was und an einem anderen Tag was anderes.
Ja, also es gibt Leute, die sind sicher täglich in die Thermen gegangen.
Huh, okay.
Man kennt auch von einigen Kaisern zum Beispiel, ich glaube bei Commodus heißt es, dass er 4-mal gebadet hat, also 4-mal diesen Kreislauf gegangen ist, den du in der Therme hast.
Okay.
Aber das ist dann schon ein bisschen gesundheitsgefährlich auch mit der Zeit.
Jeden Tag? Mit so viel Feuchtigkeit,
mit so viel Feuchtigkeit,
Wasser. Das ist ja bei Wassersportlern ja auch so, dass sie ja manchmal ein bisschen aufpassen müssen.
Mhm. Mhm. Genau. Okay.
Was sind diese vier Bereiche, von denen du geredet hast?
Also es gibt eben dieses Apoditerium, das ist dieser Auskleidebereich. Dann vom Apoditerium kommst du ins Frigidarium. Mhm. Das ist der Bereich, der mit Kaltluft eigentlich ist, weil Frigio ist eben kalt sein.
Okay, Kaltluft, Kaltwasser.
Ja. Nein, Kaltluft.
Okay.
Auch Kaltwasser, aber bei den Römern ist weniger das Wasser das Wichtige als das ganze Raumklima und die Luft. Die Römer sind da ein bisschen anders als wir, wenn wir in die Therme gehen. Die Römer kommen nämlich immer vom Kalten ins Warme.
Wir
machen es umgekehrt, beziehungsweise wir springen viel mehr herum. Mhm. Zum Beispiel in der finnischen Sauna gehst du zuerst ins Heiße und dann ins ganz Kalte.
Schaffst du die?
Nein.
Die schaffe ich nicht. Die ist zu viel. Die anderen gehen, aber die finnische ist zu viel. Ich sehe nichts, ich kann nicht atmen, es ist zu viel.
Nein, die ist diesmal auch zu heftig, weil einfach die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
Ja.
Trockene Hitze ist was ganz was anderes, aber diese 100% und die Schwaden und
zu viel.
Okay. Also in einem Frigidarium hast du auch so Kaltwasserbecken und die Raumtemperatur ist eher angenehm. Also wir sind da auf normale Grade. Also was es halt auch vor allem in der Umgebung hat.
Mhm.
Also das Frigidarium ist der Raum, der auch nicht beheizt ist in der Therme. Vom Frigidarium kommst du ins Tepidarium. Das ist das lauwarme Bad.
Mhm.
Von Tepio, lauwarm.
Mhm.
Das wird so 23 bis 25 Grad Lufttemperatur haben und eine Luftfeuchtigkeit von 90 bis 95%.
Okay.
Also es ist relativ hohe Luftfeuchtigkeit
überall. Die Temperatur ist angenehm.
Ja.
Die Luftfeuchtigkeit ist ein bisschen hoch.
Mhm. Und von diesem Lauwarmen kommst du dann, wenn du dich akklimatisiert hast, ins Kaldarium. Und das ist der Heißluftbereich.
Mhm.
Da geht man von 32, 33 Grad aus. Manche Leute sagen auch, dass es bis zu 40, 50 Grad warm sein kann. Das ist dann schon sehr warm.
Da kochst du ja fast.
Und du hast 100% Luftfeuchtigkeit. Das heißt, du hast die Schwadenbildung eigentlich.
Da sollte man nicht allzu lang drin sitzen, glaube ich.
Da sollte man nicht lang drin sein. Aber es gibt dann noch immer die Steigerung. Das ist das Lakonikum oder das Sudatorium von Sudare von Schwitzen.
Mhm.
Da hast du nämlich 37 Grad. Also das ist dann so richtig wirklich, wirklich warm da drin.
Ja.
Und das ist dann so ja, ein bisschen Sauna-Unterstufe.
Ja.
Wobei viel höhere Temperaturen hat man in den Räumen nicht wirklich erreichen können. Also die gehen mit heutigen Heizungsmethoden natürlich leichter, aber so mit der 37, 40, maximal 50 Grad bist du ziemlich am Limit. Und wie du diese Temperaturen erreichst, das ist ja eins der wichtigen Punkte, dass du ein Heizungssystem hast in den Thermenanlagen, mit diesen Fußbodenheizungen, mit dem Hypokaust-System.
Mhm.
Das heißt, du hast erhöhte Fußböden und in diesen Unterboden der Fußböden geht die warme Luft rein. Und diese warme Luft zirkuliert dann unten und die Heizung erfolgt über einen eigenen kleinen Raum, ein sogenanntes Präfurnium. Dort wird eingeheizt, dort wird eigentlich dauergeheizt, könnte man sagen.
Mhm.
Und von dort geht dann die Luft weiter. Und je nachdem, wie nah der Raum am Präfurnium ist, je näher, desto wärmer ist es, weil die Luft ja dann schon immer mehr abkühlt.
Und die Kälter und Becken sind vielleicht weiter weg davon, klar.
Und mit dem Präfurnium heizt du dann auch das Wasser gleich auf.
Also den Raum, den Boden und das Wasser
und gleichzeitig. Und das Wasser. Mhm. Also das ist die, es gibt auch so boilerartige Sachen, die heißen Testudo, also Schildkröte.
Ich wollte gerade sagen, süß.
In denen wird das Wasser auch erwärmt und kann dann auch so eine Temperatur von ja so 40 bis 50 Grad erreichen. Also das ist dann auch relativ warm und ab von der Testudo geht es dann in die warmen Becken.
Stelle ich mir relativ heiß vor. Also so wie ich es mir vorstelle, sind das diese Terrakotta-Böden, oder?
Mhm.
Die am besten heizen wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal.
Mhm.
Du nickst, okay, ich sage keinen Blödsinn. Und dann wird es ja relativ warm auch.
Am Boden ist es auch sehr warm.
Meine Zehen!
Ja, deshalb gibt es so Holzpantoffeln, die du anhast in der Therme.
Kannst du die auch ausbohren?
Die kannst du dir auch ausbohren,
okay.
Damit du dir die Füße nicht verbrennst. Weil es gibt Untersuchungen, da waren Versuche in der Thermenanlage in der Saalburg in Deutschland. Da hat man das Ganze aufgebaut, schon Ende 19. Jahrhundert und dann später hat man Versuche durchgeführt. Und man ist draufgekommen, im Präfurnium kriegt man Temperatur von 600 bis 800 Grad zusammen. Das ist ungefähr so wie in einem Töpferofen.
Boah.
Und der Fußboden im ersten Raum hat dann eine Temperatur von 55 bis 57 Grad.
Bist du
da wer? Gehst du nicht bloß für
Nein.
Aber du kommst dann auf eine Lufttemperatur von 50 Grad, das ist das, was sie berechnet haben, und ein Dampfgehalt von 95 bis 98%. Das ist warm.
Das ist sehr warm. Und war da jetzt, du hast gemeint, das war jetzt nicht so, die Motivation war jetzt nicht so, wie wir es haben, Wellnessbereich, wir entspannen uns, sondern das war da anscheinend eher sozial.
Es war extrem Hygiene. Es ist die Sache mit, du kannst Geschäfte abschließen, weil du triffst dich mit deinen Geschäftsfreunden dort.
Ja.
Du kannst dich körperlich ertüchtigen, wenn du zuerst in der Palestra einen Ringkampf machst oder so, oder Boxkampf oder irgendwelche Ballspiele eben.
Okay.
Und dann kannst du ja auch zum Beispiel einen Arzt aufsuchen. Entweder an Zahnarzt.
Wie praktisch.
Die Ärzte sind auch wichtig, weil du kannst natürlich jederzeit da drin kollabieren, wenn du
das schon,
irgendwie...
Der Kreislauf bei so hohen Temperaturen, das hätte ich nicht lange ausgehalten.
Vor allem bei diesem Wechsel von den Temperaturen ständig eigentlich. Mhm. Weil du gehst ja auch dann, also im Frigidarium oder auch außerhalb des Extraraum, kannst noch eine Natatio geben, ein Schwimmbecken. Und das ist mit so wie ein Sportschwimmbecken ein bisschen.
Ja.
Weil die anderen Becken, die es drin gibt, sind maximal Sitzbadewannen.
Ah, die sind gar nicht so...
Nein, die sind gar nicht so
zum
tief.
Zum Schwimmen, sondern nein, eher zum drin...
Die sind zum drin sitzen.
Ja.
Du sitzt nämlich in den Bädern.
Ja.
Du liegst nämlich nicht einmal. Liegen tust du...
Liegen schwierig im Wasser manchmal auch. Also ja. Du hast so eine Luftmatratze und ich glaube, die hast du keinen.
Nein, außer du liegst halt in deinem relativ flachen Becken drinnen.
Stimmt, ja.
Aber das ist etwas, was anscheinend hauptsächlich in Ägypten und im Osten des Römischen Reiches verbreitet war, dass du im Wasser liegst.
Ah,
sonst ja. Sitzt du drinnen. Sitzbadewanne. Wisst ihr, manchmal bei uns auch in den Thermen hast du ja. Am Rand, wo du sitzen kannst.
Und dann diese Bläschen kommen.
Ja, Whirlpool, ich glaube, das gibt es eher weniger. Also du hast deinen Sklaven mit der gemacht.
Ich hoffe, die Erfindung gab es, da hat jemand mitgedacht.
Das könnte sein.
Einen großen Kopf.
Könnte sein. Was du auch als Dienstleister hast, wie gesagt, sind Prostituierte.
Mhm.
Aber du hast auch Kosmetiker dort. Du hast zum Beispiel Leute, die dir die Haare auszupfen.
Oh, also wirklich?
Ja, Augenbrauen ist nicht das Schlimmste, was ich gelesen habe. Ich habe Achselhaare gelesen zum Auszupfen.
Auszupfen?
Ja.
Wieso auszupfen? Wieso nicht wachsen oder so?
Ich glaube, du kannst das auch, weil es gibt auch die Sache mit dem Auszupfen.
Au, und wahrscheinlich auch andere Bereiche.
Ja, sicher auch Bikini-Zonen.
Ja. Oh, au.
Au, ja genau.
Wachsen wäre doch angenehm. Ja gut.
Aber es gibt auch Erholung für den Geist, könnte man sagen. Es gibt nämlich Bibliotheksräume.
Das wollte ich dich auch fragen. Was war so die Atmosphäre da dort? Was glaubst du?
Komplett unterschiedlich, wo okay. Du gerade warst.
Weil manche Bereiche klingen eher diese Sportbereiche, als wäre es Party und Ding und Beachvolleyball.
Vor allem laut.
Laut, genau. Laut,
obwohl es...
Aber dann die Sauna-Bereiche quasi klingen eher nach...
Nach ruhig, genau. Aber es gibt dann eben außen, in diesen Außenbereichen gibt es auch Bibliotheksräume, wo du halt lesen kannst oder in den Wandelhallen, in den Portiken kannst du herumgehen und diskutieren auch mit Leuten. Das ist dann auch etwas eher für die Entspannung, fürs Runterkommen. Und es gibt
Reden auch... Reden mit anderen Leuten ist für Entspannung.
Kommt drauf an. Okay, du hast vollkommen recht.
Kommt drauf an, mit wem.
Kommt drauf an, mit wem ja. Und über welches Thema. Genau.
Ja.
Geschäftsabschlüsse. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Bereiche. Es ist nicht nur das Wasser, das zählt, wie es bei uns eigentlich heute ist, sondern es ist einfach viel mehr rundherum.
Das klingt super. Das klingt nach einem tollen Ausflug. Mit Ärzten, du kannst gleich deine Ärzte erledigen, musst nicht zu jedem Einzelnen gehen, Termine ausmachen. Das klingt sehr angenehm.
Es ist so, dass die Therme ja für alle offen war, die sich's leisten konnten. Und dadurch, dass der Eintritt eigentlich sehr billig war, hat es wirklich jeder leisten können.
Mhm.
Und es gibt auch Gratis-Eintritt für Kinder, für Sklaven und für Militärangehörige. Also auch eine gute Mischung dann auch. Bei den ganzen Darstellungen, bei den Rekonstruktionen sieht man eigentlich meistens nur Erwachsene.
Ja.
Man sieht eigentlich nichts von den Kindern.
Selten, ja.
Also es gibt da keine Kinderbecken, was ich sehr angenehm finde, weil die Kinderbecken heutzutage in den Bädern sind ja eigentlich etwas, sind wir sehr warm, ist komischerweise, gell?
Ja.
Warum das bloß?
Kommt meistens das Herzklopfen und die Nervosität. Wieso da plötzlich so viele Kinder sind, wollt mich entspannen hier in diesem Bad.
Das stimmt.
Okay, du hast was von einem bestimmten Bad erwähnt, da wolltest du mir was darüber erzählen.
Ja, genau. Die sogenannten Diokletianstermen,
ja.
Die heute in der Nähe des Hauptbahnhofs in Rom sind. Stazione Termini, kommt nicht von den Thermen, sondern kommt vom Endbahnhof.
Von Ende, ja.
Von Ende.
Aha.
Die sind eine der großen Kaiserthermen. Es gibt insgesamt 11 große Kaiserthermen in Rom.
Wahnsinn! Okay, an jeder Ecke fast, in jedem Bezirk ziemlich, eine Therme?
Ziemlich. Und es gibt, es gab in der Antike mehr, also ein paar haben sie nicht erhalten, zum Beispiel die Thermen des Nero sind nicht erhalten geblieben.
Okay.
Aber die Thermen des Diokletian sind die heute fast am besten erhaltenen, weil sie in nachantiker Zeit nachgenutzt worden sind. Was in Rom eigentlich sich anbietet, wenn irgendwo eine Gebäudestruktur herumsteht, dann kann man sie ja wiederverwenden.
Ja, also zum Beispiel Edinburgh stehen immer wieder irgendwelche Restaurants in den Kirchen. Mhm. Es gibt so viele Kirchen, keiner braucht so viele Kirchen. Das ist eigentlich ganz witzig mit den hohen Fenstern und manche haben ein Frankenstein-Restaurant draus gemacht. Es ist sehr lustig.
Also das genaue Gegenteil von Rom, weil da hat man einfach alles in Kirchen umgewandelt. Aber in Rom kann es nie genug Kirchen geben, hat man den Eindruck.
Also du willst mir sagen, aus der Therme haben sie eine Kirche gebaut.
Zwei Kirchen. Weil sie groß genug waren dafür. Nebeneinander gleich. Die Diokletianstermen, da kann man eigentlich annehmen, dass der Diokletian da ein Bauer ist.
Ja.
Aber das stimmt nicht ganz, nein, weil sein Mitregent Maximinian hat sie erbaut und für den Diokletian gewidmet.
Auch schön.
Begonnen worden sind sie im Jahr 298. Da ist Maximinian gerade aus Afrika von seinem Feldzug zurückgekommen. Und vollendet worden sind sie dann in der Zeit 305, 306. Und das ist irgendwie lustig, weil da haben die beiden schon abgedankt gehabt.
Oh.
Als Augusti und ja, es waren schon ihre Nachfolger da, aber da sind sie eben nach 7, 8 Jahren Bauzeit eingeweiht worden.
Na gut, wenn es so lang dauert, dann...
Es ist riesig, weil insgesamt haben wir eine verbaute Fläche von 135.000 Quadratkilometer. Quadratmeter.
Wie bitte?
Es sind 135.000 Quadratmeter.
Das ist trotzdem sehr groß.
Kilometer wäre cool. Das wäre eigentlich ganz Rom und eigentlich ziemlich viel von Italien.
Ja.
Wow,
trotzdem sehr groß.
Ja, das heißt, wir haben eine Fläche von 376 mal 361 Metern. Umgerechnet sind das ungefähr 19 Fußballfelder, wenn man ja in der Dimension Fußballfelder denken kann. Jetzt kurz bevor die Fußball-EM losgeht.
Scheinbar, sagt mir trotzdem nichts.
19 Fußballfelder.
Wie viel ein Fußballfeld ich
brauche? Ein Fußballfeld sind im Schnitt 7140 Quadratmeter.
Okay.
Ja. Es kommt die EM.
Na Gott sei Dank.
Und es gibt eine Angabe aus der Antike von Apollodor, der sagt, es sind 3000 Besucher in die Therme gegangen gleichzeitig.
3000 Leute?
Ja, also da hast du nichts mit 2 Meter Sicherheitsabstand und Babyelefanten.
Keine Babyelefanten.
Nein, vor allem sind ja im Prinzip wenig Becken. Also wenn die alle ins Wasser wollen,
puh. Dann alle auf einmal, ja. Aber sie waren ja nicht alle auf einmal. Es war auf jeden Fall so wie im Sommer in den Bädern einfach alle voll sind.
Oder so wie in England am Strand letztes Jahr im Sommer, wo alle im Wasser gestanden sind nebeneinander.
Wenn es plötzlich 14 Grad oder so hat, das Ganze.
Die Lage in Rom, wie schon erwähnt, es ist in der Nähe vom Bahnhof und es ist in der Antike im Nordosten der Stadt. Im Areal des antiken Viminal. Viminal ist einer der 7 Hügel, und zwar der kleinste der 7 Hügel. Auf dem Plateau hat man das errichtet.
Ah, schön.
Heute befindet sich auch noch die Piazza della Repubblica dort. Der Eingang für das ganze Areal ist im Nordosten gewesen.
Mhm.
Und ich habe diesen einen Plan aus dem tollen Buch von Erika Brötner. Also das ist ein ziemlicher Buchtipp. Die römischen Thermen und das antike Badewesen von Erika Brötner erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft in Darmstadt. Und da gibt es mehrere Auflagen. Also die Auflage, die ich habe, ist von 1992. Das war die zweite Auflage. Und das ist ein klassisches Standardwerk über
Bäder.
Über Bäder.
Mhm.
Man sieht auf dem einen Plan den großen Umfassungsbereich eigentlich.
Ja.
Das ist ein offener Bereich, der so gartenartige Gestaltung hatte.
Schön.
Und diese große Exedra unten im Süden, das ist heute die Gebäudefront an der Piazza della Repubblica.
Okay.
Das hat sich bis heute schön erhalten.
Mhm.
Und im Zentrum befindet sich selbst die Thermenanlage,
mhm,
wie sie im Endeffekt in Verwendung gewesen ist. Und man sieht am Grundriss sehr gut auch, dass es sich dabei um eine symmetrische Anlage handelt. Und das ist etwas, was wir bei den großen Kaiserthermen, sei es jetzt Caracalla-Thermen oder Trajans-Thermen, immer wieder haben, dass es eine symmetrische Anlage ist, wo man in der Mitte eine Achse durchlegen kann.
Mhm.
Und rechts und links davon ist es eigentlich ident.
Gab es auch Fälle, wo die nicht symmetrisch sind?
Bei den Kaiserthermen nicht, bei den kleineren Anlagen schon.
Schon eher.
Ja.
Mhm. Okay.
Und man kommt eben über die Eingangsfronten rein. Man kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite in den Bereich reingehen und kommt dann als erstes in diesen ovalen Raum, der als Apothetärium, als Auskleideraum bezeichnet werden kann.
Wo du dein Ding ablegst.
Wo du das Ding ablegst und hoffentlich dann wieder beim Zurückkommen deine Sachen kriegst.
Naja, schauen wir mal. Je nachdem, wie schön sie sind.
Genau. Dann kommst du in die große Palästra, diesen Sportplatz, der in dem Fall bei der Diokletianstherme sogar überdacht gewesen ist.
Ich wollte gerade sagen, der ist im Innenbereich.
Mhm. Okay. Normalerweise sind die in einem Außenbereich, aber du kannst sie auch in einem Innenbereich haben.
Okay.
Und du hast also Portiken rundherum, das heißt, du hast dann noch so zusätzlich überdachte Säulengänge, du hast daneben überall so kleine Räume und diese kleinen Räume können entweder die Arztzimmer sein oder die Zimmer für die Masseure oder für die Prostituierten oder die
Servicezimmer,
Servicezimmer oder auch Salbräume, weil du machst ja den Sport nicht so, wie du bist, sondern vor allem beim Ringen, du ziehst dich ja komplett aus als Mann und ölst dich ein. Und das sind dann
glitschig.
Das ist komplett glitschig. Das ist der Sinn und Zweck, dass du den anderen nicht richtig greifen kannst, wenn er eingeölt ist. Und das tust du beim Ringen ein bisschen schwerer, wenn es so flutsch macht. Und wenn du dann so richtig verschwitzt bist mit dem Öl, das bindet sich ja gut, kommen dann deine Sklaven oder auch andere Sklaven, die dort sind, und streuen Sand über dich drüber. Und dann striegeln sie dich runter wie ein Pferd. Mit einem Strigilis, das ist so ein gebogenes Metallding. Mit dem kriegen sie das als Reinigung, das Öl und den Staub und den Sand wieder runter, und du bist dann sauber, weil wie kriegst du das sonst runter? Die Seife in der Menge gibt es nicht.
Das geht sich nicht aus. Ja, jeder hat so seine Hobbys, gell? Manche sind gern.
Manche lassen sich gern striegeln. Ja. Da können sie sich gleich vielleicht enthaaren lassen.
Ob sich das ausgeht? Ich glaube, das geht sich nicht aus mit dem Öl.
Nein, mit dem Öl nicht, aber du könntest vielleicht das dann mit dem Wachsen kombinieren. Ja.
Das ist in einem anderen Raum.
Das ist Roman Waxing, schon Brazilian Waxing. Wenn du dich dann richtig warm gemacht hast, kannst du dann eben ins Frigidarium gehen, in diesen großen, kühleren Bereich. Kannst du dann entweder gleich in die Natatio, in dieses große Schwimmbecken reinspringen, eine Runde schwimmen, oder du gehst über das Tepidarium dann ins Caldarium, in den heißen Raum rein und fängst dann mal so richtig schön zum Schwitzen an.
Cool.
Was auf der Seite auch noch ist im Blog, ist die Rekonstruktion eines Querschnittes durch diese Thermenanlage, die von einem französischen Architekten namens Edmond Paulin gemacht worden ist, 1880. Und da sieht man auch so schön, da hat man links am Bildrand den Blick auf die Natatio, auf das Schwimmbecken. In der Mitte ist dann praktisch das Frigidarium. Und rechts käme man dann weiter in das Tepidarium und ins Caldarium.
Ja.
Aber man sieht da schön die Ausstattung der Räume. Also wir haben eine sehr reiche Marmorausstattung mit Skulpturen, Schmuck, mit Wandmalerei, mit Mosaiken. Also
es ist sehr beeindruckend.
Und die Raumhöhen sind auch etwas, was extrem beeindruckend ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil sind die alle so hoch? Weil wie kriegt man die Räume dann so warm, wenn die so hoch sind?
Naja, das Frigidarium musst du nicht warm kriegen. Das ist ja das Kühle.
Die warmen sind niedriger.
Und das, was in der Mitte da ist, dieser große Hallenbereich im Frigidarium, das hat sich deshalb so gut erhalten, wie schon vorher erwähnt, wurde nämlich in eine Kirche umgewandelt. Und zwar ist das die Kirche...
Würde ich anbieten mit den Höhen, ja.
Ja, schon.
Ja.
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri,
ja.
Bekannt als die letzte Kirche, die Michelangelo entworfen hat, 1561.
Na, echt?
Ja.
Ah.
Und das Mittelschiff, also das Frigidarium in dem Fall, ist ein bisschen über 90 Meter lang, 27 Meter breit und 28 Meter hoch.
Hui,
ja. Und das sind ziemlich die Originalmaße, die noch also vorhanden
gewesen sind. Eigentlich wie in Hallenbädern, die sind meistens auch recht hoch.
Ja, aber kommen die wirklich auf die fast 30 Meter?
Ich weiß es
nicht. Das kommt mir nämlich sehr viel vor.
Ich war noch nie in einem richtig großen Bad.
Wie ist es in der Auster? Da kommt es... War immer nur im Außenbereich.
Da war ich noch nie seit Neues. Ich war immer nur in den anderen Bildern.
Mm.
Hey, wow.
Das ist aber nicht die einzige Kirche. Es gibt dann noch die Kirche San Bernardo alle Terme. Die ist aus einem der beiden Gebäude, die als Bibliotheken interpretiert worden sind, an der Außenmauer, also am Außenbereich, wo die Exedra ist. Die ist dem Bernhard von Clairvaux gewidmet, also dem Gründer der Zisterzienser. Das ist eine kleine Rundkirche. Und ein anderer Teil der Therme, nämlich die Rückwand zur Natatio hin, also das, was wir links haben praktisch, und ein paar Nebenräume sind Teile des Museo Nazionale Romano, also das sogenannte Thermenmuseum, das Nationalmuseum von Rom. Das Nationalmuseum ist ja auf mehrere Standorte aufgeteilt, und das ist die Abteilung im Thermenmuseum, wo es sehr spannende Skulptursachen gibt. Und
Dinge zu Thermen auch? Oder?
Dinge auch. Es sind ja auch eben Teile von der Therme noch zugänglich, von dem her, von der Raumstruktur her. Ja. Und von der Ausstattung her sind auch noch einige Sachen dort zu sehen. Und ein lustiges Detail am Rande habe ich noch beim Recherchieren rausgefunden.
Mhm.
Man hat nämlich einen Teil der Therme im Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert auch noch anders genutzt. Und zwar hat ein US-amerikanischer Bildhauer namens Moses Jacob Ezekiel,
ja, was für ein Name,
zwischen 1879 und 1910 ein Atelier dort gehabt.
Dort?
In den Räumen, die heute zum Museo Nazionale auch dazugehören.
Ja.
Und er hat dort eben Sachen selbst hergestellt, aber er hat auch antike Skulpturen und so dort ausgestellt gehabt und verkauft gehabt.
Und die hat er einfach so verkaufen können?
Die hat er so verkaufen können, weil erinnere dich bitte, zu dieser Zeit war auch der Warren und der Marshall zum Teil in Rom und haben als Kunsthändler auftreten können. Das heißt, ich habe keine Hinweise gefunden, dass die seine Kunden waren, aber es ist leicht möglich. Aber zu seinen Kunden hat zum Beispiel...
Ähnliche Leute auf jeden Fall.
Ähnliche Leute, der Ulysses Grant hat bei ihm eingekauft, der Wilhelm II.
Schau.
Der Franz Liszt.
Der Franz Liszt war Kunstsammler?
Ja, auch ein bisschen.
Okay.
Und ein gewisser Gabriele D'Annunzio.
Sollte ich den kennen?
Er ist eher unbekannt.
Okay.
Er ist als Dichter, als Politiker bekannt, aber er ist eigentlich der Vorläufer des italienischen Faschismus.
Ach so.
Ich habe das sehr lustig gefunden, dass der sich auch anscheinend für Kultur oder für diese Art von Kultur interessiert hat.
Auch Monster interessieren sich für Kultur.
Das stimmt.
So ist nicht.
Das stimmt.
Okay, spannend.
Ja, also es hätte mich schon sehr interessiert, wie das in der Antike abgelaufen ist mit so einem richtigen
Es klingt eigentlich Gang. Es klingt wie eine ziemlich coole Freizeitstätte eigentlich, so gesehen.
Ja, ja.
Und scheinbar auch nicht so schlecht für die Hygiene.
Na.
Und eigentlich... schade, dass sich das irgendwann mal aufgegeben hat für die Menschheit und sie sich gedacht haben, na, ja, also, wir gehen jetzt nicht mehr baden, weil Wasser ist schlecht, weil wir haben in dieses Wasser jetzt hineingeschissen, Entschuldigung
ja.
für das also Wort. Aber
die Thermen in Rom, die waren eigentlich in Betrieb, bis die Wasserleitungen gekappt worden sind. Und das war im Jahr 537, da haben nämlich die Goten die Wasserzufuhren gekappt und zu diesem Zeitpunkt... Also waren 11 Aquädukte, die sie gekappt haben. Und zu dem Zeitpunkt gab es die 11 kaiserlichen Thermen noch, 1212 Brunnen und 926 öffentliche Bäder in Rom.
Und dann nicht mehr.
Und dann nicht mehr, weil dann gibt es keine Wasserzufuhr mehr, keine gescheite.
Dann haben sich die Leute gedacht, na, wir baden nicht mehr, wir sind einfach...
Wir müssen uns zweimal im Laufe unseres Lebens waschen. Das ist nach der Geburt und wenn wir tot sind.
Richtig, das muss reichen.
Das muss reichen.
Das muss reichen.
Weil man sieht ja oder man hört ja sonst dann nie, dass sich die Heiligen gebadet hätten, oder?
Das hast mich zu viel gefragt. Weiß nicht, gab es keine Heiligen, die sich in irgendwelchen Flüssen von irgendwas von ihren Sünden
Naja, Jesus wurde im Jordan getauft von Johannes, dem Täufer, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die Geschichte, die mir jetzt einfällt, ist meine Namenspatronin, die Susanna.
Ja, was hat sie gemacht?
Die ist ja im Bade gewesen und von zwei lüsternen Alten begutachtet worden. Und weil sie denen nicht zu Willen sein wollte, haben sie sie dann verleumdet als Ehebrecherin. Und ich glaube, es war der Prophet Daniel, der sie dann verteidigt hat, weil sonst wäre sie nämlich gesteinigt worden.
Aber sauber war sie dann.
Sauber war sie schon.
Sehr schön.
Im Gegensatz zu den zwei Alten, die waren eher schmutzig.
Die waren...
Okay, sorry, das ist jetzt...
zu gut. Okay.
Also ich habe den Durchgang jetzt sehr lustig gefunden eigentlich, ein bisschen was Handfestes einmal in Rom zu machen.
Ja.
So einen Spaziergang durch eine Therme.
Kleine Therme, wenn es wieder mal soweit ist.
Ja, es muss ja nicht immer Herbst sein. Ich meine, es ist das gefühlsmäßig auch draußen Herbst, weil in der Früh war jetzt einmal von kurzem Nebel.
Es war November, es war kein Mai. Ja, danke dafür. Danke für die Infos und alles. Es war mir ein innerer Thermenbesuch.
Ein innerer Thermenbesuch, ja. Ein inneres Fußbad.
Ein inneres Fußbad. Es war sehr angenehm. Danke dafür. Eine innere Massage. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben einen kleinen Artikel geschrieben, wir waren ja doch fleißig, auch wenn es geregnet hat, ist im Querformat erschienen. Es ist ein sehr cooles Magazin, das ihr euch anschauen könnt, ist auch auf unseren Social Media Kanälen vertreten. Und wir haben noch etwas Spannendes. Und zwar, wir haben uns gedacht, wenn ihr so nett seid und uns unterstützen möchtet, weil ihr einfach nett seid oder weil ihr uns einen Kuchen gönnen möchtet.
Oder einen Tee mit Kuchen.
Einen Tee mit Kuchen. Oder wenn es jetzt mal wieder geht, wenn wir uns mit Gästen treffen, falls die vielleicht ein eigenes Mikro haben wollen, das wir mit ihnen teilen können, dann könnt ihr uns unterstützen auf Buy Me a Coffee. Wir werden das natürlich alles verlinken. Und ihr könnt euch das anschauen. Wir werden uns ein paar Vorteile für euch auch überlegen. Wenn wir so zwischendurch Zeit haben, können wir ja auch miteinander reden. Ihr könnt uns Fragen stellen. Wir werden das auf jeden Fall noch alles mitteilen lassen, kommen lassen.
Im Moment könnt ihr uns einfach so mit einem Tee unterstützen oder ihr könnt gleich ein Abonnement praktisch abschließen als Hilfsausgeber.
Falls ihr
möchtet.
Mal eure Fantasien ausleben wollt als Ausgräber. Und das wäre sehr nett. Vor allem, wenn wir uns dann mal wieder mit unseren Gästen treffen.
Ja.
Dass uns alle gut hören können.
Genau.
Und der Sicherheitsabstand gewahrt ist sozusagen. Das findet ihr natürlich alles auf unseren Kontaktseiten.
Die Kontaktseiten, die ihr auf Facebook findet, auf Instagram findet oder auch auf unserem Blog Artefakte erzählen. Feedback könnt ihr uns über diese Kanäle alle zukommen lassen oder auch über unsere E-Mail-Adresse artefakte_erzählen@gmx.at.
Genau, und auf jeden Fall danke fürs Podcasten mit mir. Zuhören könnt ihr uns auf Spotify und Deezer und Google Podcast und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt, unter Artefakte erzählen.
Und wir freuen uns schon, wenn wir euch in 2 Wochen wieder etwas Neues erzählen können. Baba!
Danke fürs Zuhören. Tschüss!